Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen.
Wann, wenn nicht jetzt, da Russland die Grenze zwischen Freiheit und Autokratie zu verschieben sucht, legen wir die Grundsteine für eine erweiterte Union der Freiheit, der Sicherheit und der Demokratie? Wann, wenn nicht jetzt, schaffen wir ein souveränes Europa, das sich behaupten kann in einer multipolaren Welt? Europa ist unsere Zukunft. Und diese Zukunft liegt in unseren Händen.
Der deutsche Bundeskanzler gestern in Prag bei seiner europäischen Grundsatzrede. Ein großer Wurf, darüber sprechen wir gleich mit dem ehemaligen polnischen Botschafter Janusz Reiter. Außerdem berichten wir darüber, wie Spanien Deutschland in der Energiekrise unterstützen könnte. Lange hat sich Olaf Scholz nicht klar dazu geäußert, wie er sich die Zukunft Europas vorstellt und was Russlands Krieg für die gesamte Europäische Union bedeutet. Gestern hat der deutsche Kanzler die Lücke geschlossen und ausformuliert, welche Folge die Zeitenwende für die EU haben könnte, haben sollte. An der Karls-Universität in Prag. Prag dürfte der Kanzler nicht nur deshalb gewählt haben, weil die Tschechen die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Gerade die Osteuropäer kritisieren den deutschen Kanzler seit Monaten für seine eher zögerliche Haltung bei der Unterstützung der Ukraine. Stefan Dietjen fasst die wichtigsten Punkte der Rede zusammen.
5 Jahre ist es her, dass Emmanuel Macron an der Universität Sorbonne in Paris die Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europas ausrief.
C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique.
Dass der französische Staatspräsident nie eine substanzielle Antwort aus Berlin auf seine visionären Reformvorschläge erhalten hatte, ist Angela Merkel bis ans Ende ihrer Amtszeit übel angekreidet worden. War die Prager Rede ihres Nachfolgers nun die Reaktion, auf die man in Paris seit 2017 gewartet hatte? Auch Olaf Scholz wählte eine der traditionsreichen europäischen Universitäten als Ort seiner mit historischen Bezügen gespickten Grundsatzrede, zitiert auf Tschechisch die revolutionären Rufe der Prager Freiheitsdemonstrationen von 1989.
Gdy, když ne teď, kdo, když ne my. Auf Deutsch, wann, wenn nicht jetzt, wer, wenn nicht wir.
Doch es wird schnell deutlich, das späte Echo auf den dramatischen Weckruf des französischen Staatspräsidenten von 2017 fällt leise aus. Nicht nur im Ton, auch in der Sache ist Scholz näher bei Merkel als bei Macron. Dessen Idee einer radikalen Verkleinerung der EU-Kommission erteilt der Kanzler eine klare Absage.
Alle entscheiden gemeinsam. Deshalb will ich an dem Grundsatz eine Kommissarin oder ein Kommissar pro Land nicht rütteln.
Auch mit Blick auf eine Erweiterung der EU setzt Scholz andere Akzente als Macron, greift dessen Begriff einer breiteren, aber unverbindlicheren politischen Union mit Nachbarn und Partnern der EU auf und mahnt zugleich:
Solch ein Zusammenschluss, das ist mir ganz wichtig, ist keine Alternative zur anstehenden EU-Erweiterung. Denn wir stehen bei unseren Beitrittskandidaten im Wort. Bei den Ländern des westlichen Balkans sogar schon seit fast 20 Jahren. Und diesen Worten müssen jetzt endlich Taten folgen.
Was die EU in diesen Tagen zusammenschweißt, das wird auch in der Scholz-Rede deutlich, ist der russische Überfall auf die Ukraine. Der Bundeskanzler wirbt für eine Stärkung gemeinsamer militärischer Strukturen ein, so Scholz, echtes EU-Hauptquartier, gemeinsame Luftverteidigung und vor allem die Überwindung des lähmenden Einstimmigkeitsprinzips in der Außenpolitik.
Lassen Sie uns gemeinsam nach Kompromissen suchen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, zunächst in den Bereichen mit Mehrheitsentscheidung zu beginnen, in denen es ganz besonders darauf ankommt, dass wir mit einer Stimme sprechen. In der Sanktionspolitik zum Beispiel oder in Fragen der Menschenrechte.
Olaf Scholz in Prag. Über die Reformideen des deutschen Kanzlers habe ich vor der Sendung mit dem ehemaligen polnischen Botschafter Janusz Reiter gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob das nun der große Wurf für die Zukunft Europas war, eine würdige Antwort auf Macron.
Eine Konkretisierung der deutschen Vorstellungen davon, was die Zeitenwende wirklich zu bedeuten hat, und zwar über den Tag hinaus, das heißt über das, was inzwischen fast selbstverständlich ist, wir müssen die Ukraine helfen. Ob das ein großer Wurf ist, naja, sagen wir, es ist der Stil der deutschen Politik ist ein anderer als der französischen Politik. Aber ich muss sagen, ich habe nichts gegen die Nüchternheit, die Sachlichkeit. Das ist jetzt kein großer Wurf, aber das ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion. Und der deutsche Kanzler muss sich auch die Frage stellen, wie bekomme ich die Zustimmung für meine Vorstellungen in verschiedenen Teilen Europas. Diese Sorge hat der französische Präsident weniger. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Bundeskanzler die Rede in Prag gehalten hat.
Konnte Olaf Scholz mit dieser Rede Differenzen in der Russlandpolitik mit Polen, mit den Osteuropäern generell ausräumen?
Das ist eine Wahl, die vor allem in Polen getroffen werden muss. Wollen wir jetzt noch über Jahre über das Versagen der deutschen Russlandpolitik weiterreden? Wollen wir so misstrauisch bleiben oder wollen wir darin etwas Positives erkennen? Und zwar, Deutschland hat schwere Fehler gemacht, hat das eingeräumt und in der Einschätzung der Russlandfrage gibt es heute viel weniger Unterschiede oder fast keine und grundsätzlichen Unterschiede zwischen Deutschland und den östlichen Nachbarn. Das müsste man nutzen. Das bedeutet nicht, dass sich Polen oder die baltischen Länder alle deutschen Vorstellungen zu eigen machen müssen. Aber das bedeutet auch, dass Deutschland auf diese Länder vielleicht stärker eingehen muss. Aber eine bessere Situation werden wir nicht bekommen. Auch im Sinne der Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung. Es geht ja nicht nur darum, was einige wenige Spitzenpolitiker in Berlin denken. Es geht auch darum, was die deutsche Bevölkerung denkt. Und auch da gibt es eine Annäherung zwischen Deutschland und den östlichen Nachbarn. Und da schließe ich eben Polen ein. Die Frage ist, können wir das, wollen wir das jetzt politisch nutzen? Ich wäre dafür, zumal wir jetzt Glück haben, dass keiner auf die Idee kommt, dass sich das gegen Amerika richtet. Amerika unterstützt ausdrücklich diese Denkweise. Also eine Situation, die man eigentlich nutzen müsste und ich glaube könnte.
Wohl konkreteste Forderung von Olaf Scholz in der Rede, er will das Prinzip der Einstimmigkeit abschaffen, auch um die Handlungsfähigkeit Europas zu erhalten oder wiederherzustellen. Was halten Sie von dieser Forderung?
Das ist eine sehr heikle, sehr riskante Sache, aber eine vielleicht wahrscheinlich unvermeidliche. Was ist das Risiko? Das Risiko besteht darin, dass wir ab und zu oder immer wieder Gruppen von Ländern, von Staaten haben, die sich überstimmt fühlen. Und da geht es nicht nur um harte Interessen dieser Länder, dieser Staaten, sondern da geht es auch ums Prestige. Prestige spielt eine wichtige Rolle. Und die Psychologie der europäischen Völker muss man immer auch mit berücksichtigen. Trotzdem glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Gefahr, dass man überstimmt wird, vielleicht disziplinierend wirkt. Nur das ist, wie gesagt, eine psychologisch heikle Sache, vor allem für die kleineren Länder. Wenn die sich überstimmt fühlen, vor allem durch die größeren, ist das nicht gut für die innere Kohäsion der Europäischen Union. Aber ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen, zumal man auch nicht ausschließen kann, dass auch Länder wie Deutschland oder Frankreich überstimmt werden. Auch das muss man bedenken und auch das muss man in Deutschland eben einkalkulieren für die Zukunft. Auch ein so großes Land wie Deutschland kann überstimmt werden. Also ich glaube, es geht in diese Richtung, aber ich sehe auch viele Risiken, die damit verbunden sind. Und darüber muss man reden, denn Prestige und Selbstwertgefühl spielen eine wichtige Rolle in Europa, gerade heute in so schwierigen Zeiten.
Einstimmigkeit lässt sich nur einstimmig abschaffen. Warum sollte ein Viktor Orban das tun oder warum sollte eine polnische Regierung das tun?
Das wird diese polnische Regierung sicherlich nicht tun und insofern, und das wird auch diese ungarische Regierung also noch weniger tun, das ist völlig klar und das weiß Herr Scholz auch sehr gut. Es geht ja nicht darum, dass morgen diese Mechanismen reformiert werden sollen. Es geht um Dinge, für die man Jahre braucht, um sie durchgesetzt zu bekommen. Aber es geht darum, die Diskussion darüber zu eröffnen und dann zu sehen, wie man wen überzeugen kann. Und da gibt es noch viele Details, über die zu reden ist. Vor allem eben auch, um zu vermeiden, dass ein Land oder eine Gruppe von Ländern das Gefühl hat, wir haben verloren. Das ganze Konzept der Europäischen Union beruht ja darauf, dass man Situationen verhindert, vermeidet, in der ein Land oder eine Gruppe von Ländern sich als Verlierer sehen. Und das gilt auch für die Zukunft. Wie man das schafft, in dieser so politisch, aber auch psychologisch schwierigen Frage, das weiß ich nicht, aber das weiß, glaube ich, heute keiner. Scholz will nur die Diskussion darüber, jetzt die Diskussion nach einem neuen Schub geben.
Ist die Europäische Union in ihrem aktuellen Zustand noch reformfähig?
Das werden wir erkennen, aber dafür ist die Sicherheit und die Verteidigung ein wichtiger Bereich. Denn man muss heute vor allem in dem zentralen und in dem östlichen Teil der Europäischen Union nicht überzeugen. Man muss niemanden überzeugen, dass Sicherheit wieder eine Relevanz hat, wie man das nicht erkennen wollte über viele Jahre in Europa. Ich glaube, auch zwischen West und Ost der Europäischen Union ist eine Annäherung am ehesten möglich in der Sicherheits- und in der Verteidigungspolitik. Vor allem aber eben muss man dabei bedenken, dass nicht der Eindruck entsteht, hier versteht man die Souveränität Europas als eine Souveränität gegen Amerika. Darauf werden sich die meisten nicht einlassen, und zwar aus guten Gründen. Auch die Analyse der Situation jetzt in der Ukraine bestätigt noch einmal, wie sehr wir Amerika in Europa brauchen. Daran wird sich jetzt auch in den kommenden Jahren nichts ändern, egal wer in Washington regiert. Aber gleichzeitig muss man auch konsequent sein. Wenn die Amerikaner zu Recht die Europäer kritisieren, dass sie, also die Europäer, zu wenig tun für ihre Verteidigung, ja, dann müssen die Europäer mehr tun.
Was Olaf Scholz zumindest angedeutet hat, keine Osterweiterung ohne fundamentale Reform, Stichwort Abschaffung der Einstimmigkeit. Hat er recht?
Er hat zumindest in dem Sinne recht, dass man keine Akzeptanz für die Erweiterung schafft, wenn man vor allem den westlichen EU-Mitgliedern nicht eine Art Garantie gibt oder wenn man sie eine Art Versicherung gibt, dass das die Europäische Union nicht paralysieren wird. Es gibt große Skepsis gegen die Erweiterung der Europäischen Union, vor allem in dem westlichen Teil der EU, weniger in dem östlichen Teil. Das heißt, Akzeptanz für die Idee der Erweiterung ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Europäischen Union. Die Regierungen alleine schaffen das nicht gegen die Bevölkerung, vor allem die Regierungen in dem westlichen Teil der EU. Insofern verstehe ich diese Forderung.
Der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter. Mit ihm sprach ich über die Europarede von Olaf Scholz gestern in Prag. Wenn die deutsche Bundesregierung heute zur Klausur in Schloss Meseberg zusammenkommt, wird auch ein Gast aus Spanien dabei sein, Ministerpräsident Pedro Sanchez. Hauptthema: die Energiesicherheit. Denn Spanien könnte Deutschland bei der Lieferung von Gas unterstützen. Anders als Deutschland hat Spanien seine Energieversorgung nämlich schon vor Jahren diversifiziert. In 6 spanischen Häfen gibt es LNG-Terminals, in denen Flüssiggas aus den USA, aus Kanada oder Nigeria entladen werden können. Damit könnte Spanien perspektivisch Gaslieferant für Deutschland werden. wenn es denn eine Pipeline gäbe. Zwar wurde schon vor Jahren mit einem Pipeline-Bau von Spanien nach Frankreich begonnen, doch das Projekt wurde von Frankreich gestoppt. Ob die aktuelle Krise es wiederbeleben könnte, darüber berichtet Hans-Günther Kellner aus Madrid.
Spaniens Energieministerin Teresa Rivera ist optimistisch. Die spanischen Anlagen für den Export von Gas nach Deutschland könnten schnell fertiggestellt sein, sagte sie vor wenigen Tagen im staatlichen Fernsehsender Televisión Española. Die neue Gaspipeline über die katalanischen Pyrenäen könnte in 8-9 Monaten fertig sein. Ich spreche von der spanischen Seite der Pyrenäen. Doch es wäre auch wichtig, dass Frankreich auch aktiv wird. Doch Frankreich steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber. Es sei zu teuer und würde nur wenige Jahre genutzt, argumentiert Paris. Bis 2019 haben beide Länder an einem Anschluss des spanischen Gasnetzes durch die katalanischen Pyrenäen an das französische Netz gebaut. Doch dann verfolgten sie das Ziel mit dem Namen Midcat nicht mehr weiter. Es galt als unrentabel in Zeiten des billigen Rohstoffs aus Russland. Bisher gibt es nur 2 kleinere Pipelines von Spanien Richtung Frankreich. Deren Kapazität könnte erhöht werden, sagt die spanische Energieministerin. Unser Vorschlag wäre, dort einen neuen Kompressor zu installieren, mit dem der Durchfluss von 7 auf 9 Milliarden Kubikmeter Gas erhöht würde. Aber auch hier wäre wichtig, dass Frankreich dieses Gas auch nach Zentraleuropa pumpen kann. Allerdings könnten diese beiden kleineren Pipelines den aktuellen Bedarf nicht decken. Die spanische Regierung hofft nun, dass Bundeskanzler Scholz eine neue Dynamik in die Sache bringt. Der wichtigste Aspekt der Erklärung des Bundeskanzlers ist, dass die Schnittstellen zwischen 2 Staaten nun eine Angelegenheit der Europäischen Union sind und nicht mehr zwischen den beiden betroffenen Ländern. Wir standen in den Gesprächen mit Frankreich bislang allein. Eine größere Beteiligung der Union und der Mitgliedstaaten kann helfen, die unterschiedlichen Auffassungen zu überwinden. Auch Berlin soll also Druck auf Paris ausüben, seinen Widerstand aufzugeben. Die Wiederbelebung des Pipeline-Projekts Midcat wird aber auch von Experten in Spanien skeptisch beurteilt. Nüchtern betrachtet würden von Frankreich große Investitionen erwartet, sagt etwa der unabhängige Energieexperte Fernando Maraval. Frankreich hat kein einheitliches Gasnetz, sondern eines im Norden und ein zweites im Süden. Bis vor kurzem hatten sie sogar unterschiedliche Preise. Frankreich müsste zunächst viel ausgeben, um beide Systeme besser miteinander zu verknüpfen. Und dann muss auch noch die Schnittstelle zu Deutschland gebaut werden. Das sind enorme Kosten. Da ist es normal, dass sich die Franzosen fragen, was haben wir davon? Das ist Gas aus Spanien für Deutschland. Hohe Kosten für ein Netz, das zudem für nur wenige Jahre gebraucht würde, bis nämlich die LNG-Terminals in Deutschland fertiggestellt wären. Dies würde zu hohen Transportkosten führen, die die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen müssten, sagt der Gasexperte. Spanien hingegen müsste kaum noch etwas investieren. Die Installation für die Pipeline Midcat ist auf spanischer Seite ja fast fertig und die LNG-Terminals sind auch längst gebaut und haben freie Kapazitäten. Midcat wäre für Spanien somit tatsächlich ein gutes Geschäft. Spaniens Regierung argumentiert zudem, durch die Gasrohre ließe sich eines Tages auch grüner Wasserstoff transportieren. Aber auch da ist Experte Maraval skeptisch. Der Wasserstoff ist explosiver als Erdgas und er lässt die Rohre rosten. Man könnte höchstens ein wenig Wasserstoff zum Gas hinzumischen. Ansonsten müssten wir warten, bis die Wissenschaft uns sagt, welche Eigenschaften Pipelines haben müssen, die Wasserstoff über große Strecken transportieren. Bis eines Tages tatsächlich Gas von Spanien nach Deutschland fließen würde, meint der Experte, könnten auch die deutschen LNG-Terminals längst fertiggestellt sein.
Spanien könnte Deutschland bei der Energieversorgung unterstützen, doch einfach will das nicht, wie Hans-Günther Kellner berichtete. Das war Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.